Heute lesen wir 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 1. 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 1. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder ein schallender Zimbel. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass dein Gesetz vollkommen ist und unsere Seelen wiederbelebt, den Einfachen weise macht, unsere Augen erleuchtet und wir durch es gewarnt werden. Mögen wir dein Wort mehr lieben als Gold oder Honig. Herr Lehrer, überführe, weise uns zurecht und erziehe uns in der Gerechtigkeit. Rüste uns für jedes gute Werk aus. Lass die Worte unseres Mundes und das Sinnen unserer Herzen vor dir wohlgefällig sein. Herr, unser Fels und unser Erlöser. Um Jesu Willen. Amen.
Amen.
Nimm gerne Platz. Korinth war eine große und wohlhabende Stadt in Griechenland. Seine Lage machte es zu einer wichtigen Hafenstadt, in der viel Handel getrieben wurde und die viele Besucher aus der ganzen Welt anzog. Dies bedeutete, dass die Bevölkerung Korinths äußerst vielfältig war. Zahlreiche Gottheiten wurden in der Stadt verehrt und es gab auch eine große jüdische Gemeinde. Der Apostel Paulus kam kurz nach seinem Besuch in Athen in diese Stadt und blieb dort 18 Monate. Wie es die göttliche Vorsehung wollte, war ein jüdischer Mann kürzlich vom Rom nach Korinth gezogen. Der Name dieses Mannes war Aquila und er hatte Rom wegen der vom Kaiser Claudius veranlassten Verfolgung verlassen. Wie Paulus hatte auch Aquila eine Ausbildung zum Zeltmacher gemacht und übte mit seiner Frau Priscilla dieses Handwerk in Korinth aus. Es scheint, dass Paulus zu dieser Zeit auf sich allein gestellt war, weshalb er finanzielle Unterstützung und Freundschaft benötigte. Beides fand er in Aquila und Priscilla. Er arbeitete mit ihnen zusammen, um für seine materiellen Bedürfnisse zu sorgen und eine Beziehung zu ihnen aufzubauen, die viel geistliche Frucht bringen würde. Sobald er ankam, tat Paulus das, was er immer tat. Er ging in die Synagoge und predigte den Juden das Evangelium. Kurze Zeit später kamen Silas und Timotheus nach Korinth, stärkten das Werk und erlaubten Paulus, seine ganze Aufmerksamkeit auf das Predigen des Wortes zu richten. Trotz vieler Widerstände ermutigte der Herr Paulus, weiterhin in der Stadt zu predigen. Der Herr hatte viele der Korinther zum ewigen Leben in Jesus Christus erwählt. Und so arbeitete Paulus unbeirrt weiter. Schließlich führte der Erfolg des Evangeliums zu erheblichen Unruhen in der Bevölkerung. Als sich der lokale Prokonsul jedoch weigerte, etwas zu unternehmen, nahm das jüdische Volk dies selbst in die Hand und schlug seinen Synagogenvorsteher. Sehr wahrscheinlich, weil er mit Paulus sympathisierte. Es war ein sehr öffentlicher interner Konflikt innerhalb der jüdischen Gemeinde. Leider war dieser Mangel an Diskretion und die Bereitschaft zu internen Konflikten auch in der neuen Gemeinde in Korinth sichtbar. Die Mitglieder der Gemeinde waren so vielfältig wie die Bevölkerung der Stadt, aber anstatt zu staunen über die Vielfalt und Komplexität einer lokalen Gemeinde, die unter dem Oberhaupt Jesus Christus vereint ist, gab es anhaltende Kämpfe um die Vorherrschaft und Anerkennung unter den Gläubigen. Dieser Kampf konzentrierte sich auf verschiedene Bereiche, geistlicher Führer, Gemeindezucht, Ausübung der christlichen Freiheit und insbesondere auf den Besitz und den Einsatz geistlicher Gaben. Und das ist mein erster Punkt, eine kurze Betrachtung der Geistesgaben. Der zweite Punkt wird darin bestehen, die Gabe der Zungenrede und ihre Bedeutung für die Gegenwart genauer zu betrachten. Wir werden zum Schluss darüber nachdenken, wie die Liebe die Gabe der Zungenrede stärkte und wie sie auch heute noch Dienste stärkt. Es war schon immer ein Merkmal des sündigen Menschen, dass er Gottes Gaben annimmt und sie missbraucht. Der Mensch nutzt die Gnade Gottes und setzt sie für seine eigenen selbstsüchtigen Zwecke ein. Die Menschheitsgeschichte ist voll von Beispielen für Männer mit besonderer Intelligenz, Stärke, Überzeugungskraft oder Herkunft, die sich auf selbstsüchtige und destruktive Weise verhalten. Und die Gottesfürchtigen sind davon nicht sicher. König David nützte seinen Einfluss, um Bathsheba zum Ehebruch zu bewegen und dann ihren Ehemann töten zu lassen. König Uzzia diente dem Herrn gut und hatte Erfolg, aber sein Herz wurde stolz und er bildete sich ein, dass er das Recht hatte, Räucheropfer im Tempel zu bringen. Gott schlug ihn mit Aussatz. König Hiskia wurde von den umliegenden Nationen für seine Gottesfurcht geehrt und sie brachten ihm Geschenke. Wie hat er darauf reagiert? Indem er seinen Reichtum den besuchenden Botschaftern vorführte und den Zorn Gottes wieder auf das Volk von Juda brachte. Die Gemeinde in Korinth hatte die gleichen sündigen Tendenzen und es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass wir nicht von dem gleichen Problem geplagt werden, ob als Einzelperson oder gemeinschaftlich als Gemeinde. Aber wie wir letztes Mal gesehen haben, sagt Paulus, dass es ein Heilmittel gibt. Das Streben nach Überlegenheit bedeutet, dass die Korinther eine natürliche Neigung zu einem besseren Weg haben sollten. Was ist also dieser bessere Weg? Wenn die Korinther es herausfinden müssten, könnt ihr sicher sein, dass wir es auch tun müssen. Dennoch möchte ich klarstellen, dass zwischen der Gemeinde in Korinth und unserer gegenwärtigen Situation ein wesentlicher Unterschied besteht. Dieser Unterschied mindert in keiner Weise die Bedeutung von Paulus' Lehre für uns, aber der Kontext, in dem wir die Lehre finden, hilft uns möglicherweise nicht, ihre Bedeutung zu erfassen. Die korinthische Gemeinde wurde im apostolischen Zeitalter gegründet. Der Brief an sie wurde auch zu dieser Zeit geschrieben. Diese kurze Zeit in der Geschichte der Kirche war durch einige außergewöhnliche Merkmale gekennzeichnet. Das dramatischste dieser Merkmale waren geistliche Gaben, Gaben des Geistes. Es gibt viele Ansichten bezüglich der Gaben des Geistes und ob sie heute noch existieren oder nicht. Unter denen, die weitgehend an den Lehren des Calvinismus festhalten, gibt es immer noch eine beträchtliche Vielfalt. Ich behaupte, dass die gängigste Ansicht derer, die sich selbst als reformiert bezeichnen würden, richtig ist. Es ist die Ansicht, die ich vertrete. Die erste große Frage ist, ob die Gaben des Geistes auch heute noch in ein fester Bestandteil des kirchlichen Lebens sind. Daneben stellt sich die Frage, ob sie ein Teil sein sollen. Wenn wir alles, was jeder, der sich Christ nennt, für bare Münze nehmen, müssten wir zu dem Schluss kommen, dass geistliche Gaben heute noch existieren. Darüber hinaus glauben wir an die Unveränderlichkeit Gottes. Daher ist es Gott definitiv möglich, heute Gaben auf dieselbe Weise zu verteilen, wie er es damals getan hat. Trotzdem glaube ich, dass die Geistesgaben aufgehört haben. Es gibt Menschen in der charismatischen Bewegung heute, die sagen würden, dass geistliche Gaben ein Zeichen der geistlichen Reife sind. Wenn du keine geistliche Gabe hast und diese nicht praktizierst, bist du als Gläubiger mangelhaft. Sie wiesen auf die Heilige Schrift hin, wo Petrus, Johannes und später Paulus auf Gruppen von Menschen stießen, die das Evangelium nicht richtig verstanden hatten. Diese Menschen hatten zum Beispiel die Lehre Johannes des Täufers oder möglicherweise einen Mann wie Apollos gehört und geglaubt, bevor er von Aquila und Priscilla vollständig gelehrt worden war. Bei der Begegnung mit diesen Menschen sprachen die Apostel mit ihnen, lehrten sie, legten ihnen manchmal die Hände auf und dann gab es dieses Ereignis, das als Taufe des Heiligen Geistes bekannt war. In der Folge wiesen diese neuen Gläubigen auch Gaben auf. Wenn jedoch jemand aus diesen Ereignissen schließen will, dass das Sprechen in Zungen oder das Heilen oder Austreiben von Dämonen ein Zeichen der geistlichen Reife ist, ignoriert er offensichtlich zwei wichtige Passagen. Die erste Passage ist Matthäus, Kapitel 12, Vers 27. Als Jesus zu den Pharisäern sagt, und wenn ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Hier deutet Jesus ausdrücklich an, dass die Pharisäer oder zumindest einige ihrer Söhne Dämonen austreiben. Liegt das daran, dass sie reif waren? Die Verwendung des Wortes Söhne deutet auf etwas anderes hin. Waren sie überhaupt wahre Gläubige? Die Andeutung ist, dass sie es nicht waren. Die zweite Passage, auch ein Zitat des Herrn Jesus Christus, ist in dieser Angelegenheit noch deutlicher. Diese Passage ist eine Parallelstelle zu dem Text, den Pastor Peter letzte Woche zitiert hat. Es ist Matthäus 7, Verse 21 bis 23. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Jesus sagt, dass viele am Tag des Gerichts zu ihm sagen werden, dass sie Dämonen ausgetrieben, geweissagt und Wunder vollbracht haben, durch seinen Namen. Aber Jesus erklärt, dass er sie nicht nur nicht kennt, sondern dass sie Übeltäter sind. Viele werden das sagen. Was für eine Passage für diejenigen, die heute behaupten, geistliche Gaben zu haben. Könnte es sein, dass weit entfernt von ihrem Anspruch auf geistliche Reife Jesus keine Kenntnis von ihnen hat? Haben sie Kopfwissen mit Herzwissen verwechselt? Haben sie die ganze Zeit das Böse praktiziert? Jeder, der glaubt, dass die Gaben des Geistes auch heute noch ein fester Bestandteil des kirchlichen Lebens sind, muss auch diese Schlüsselfrage beantworten. Ist das, was heute als Gaben bezeichnet wird, vergleichbar mit denen, die wir in der apostolischen Ära erleben? Und wenn nicht, warum ist der Glaube so weit verbreitet, dass dies der Fall ist? Zur Beantwortung der zweiten Frage. Es ist nicht unangemessen zu folgern, dass die korinthische Haltung in der sogenannten Kirche heute noch weit verbreitet ist. Sündige Menschen, und echte Gläubige sind immer noch sündige Menschen, werden immer danach streben, ihren Mitmenschen überlegen zu sein. Wenn es eine Möglichkeit gibt, dass sie als ein stärkerer oder engagierter Christ als jemand anderes erscheinen können, dann wird ihre gefallene Natur danach greifen. Die Nachahmung geistlicher Gaben oder sogar das völlige Lügen über sie ist ein einfacher Weg, um Überlegenheit zu beanspruchen. Dies war eindeutig in Korinth der Fall. Lest die Kapitel 12 und 14 und ihr werdet sehen, dass dies der Fall war. Aber während viele in der Gemeinde in Korinth echte geistliche Gaben hatten, begehen die Menschen heute den gleichen Fehler, obwohl die Gaben gefälscht sind. Und nun beantworten wir die erste Frage zu Gaben. Sind die Gaben heute mit den Gaben, die wir im Neuen Testament sehen, vergleichbar? Wir müssen Nein sagen. Die Gabe der Heilung ist heutzutage eine beliebte Gabe. Es gibt hunderte von Heilungsdiensten, die auf der ganzen Welt genau am heutigen Tag stattfinden. Aber was wirst du sehen? Der alte Hans kriecht mit seinen schmerzenden Rücken auf die Bühne und ist vor Schmerzen ganz gekrümmt. Der Heiler packt ihn, spricht eine Art Beschluss von Gott über den Glauben aus, zieht ihn hoch und der alte Hans schreitet zum Beifall und Staunen der Gemeinde von der Bühne. Das Gleiche passiert mit Barbara, die seit anderthalb Monaten Husten hat. Am schlimmsten ist es, wenn Friedrich auf die Bühne kommt. Friedrich hat einen Hirntumor. Wieder durchläuft der Heiler seine Routine. In den folgenden Wochen wird jedoch deutlich, dass Friedrichs Tumor nicht besser, sondern schlechter wird. Der Heiler erklärt, dass Friedrich nicht genug Glauben besaß, um geheilt zu werden. Dies ist die sogenannte Gabe der Heilung, wie wir es heute sehen. Betrachten wir nun die Gabe der Heilung im Neuen Testament. Apostelgeschichte 5, Verse 14 bis 16 lautet: Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan, Scharen von Männern und auch Frauen, sodass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Es kam aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen, und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Lasst uns das klarstellen. Es brauchte nur Petrus Schatten auf jemanden zu fallen und sie wurden von allen Krankheiten, die sie hatten, geheilt. Dies ist Heilung auf einer Ebene, die heute nicht annähernd kopiert werden kann. Soweit mir bekannt ist, hat niemand die Dreistigkeit zu behaupten, dass er nur mit seinem Schatten heilen kann. Was ist mit Paul, dem Schreiber dieses Briefes? In Apostelgeschichte 19, Verse 11 und 12 heißt es: Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus, so dass man sogar Schweißtücher oder Schürze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausführen. Paulus müsste sich nicht einmal in Rufnähe von jemandem befinden, um Menschen zu heilen. Der Punkt ist, ob du glaubst, dass die Gabe der Heilung heute noch andauert oder nicht, du musst zugeben, dass es in jedem Fall nicht so beeindruckend ist wie zu Petrus und Paulus Zeiten. Und wenn doch, würden wir es wissen. In unserer von sozialen Medien geprägten Welt wäre jemand, der solche Taten vollbringt, innerhalb weniger Stunden weltberühmt. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass die überwiegende Mehrheit der von den Aposteln durchgeführten Heilungen von der Verkündigung des Evangeliums begleitet wurde. Dies ist wichtig, da es uns zu unserem genaueren Kontext führt. 1. Korinther Kapitel 13, Vers 1. Und für diejenigen unter euch, die sich an meine drei Punkte erinnern, markiert dies unseren Schritt zum zweiten Punkt, die Gabe der Zungenrede und ihre heutige Relevanz. Auch hier kann gesagt werden, dass das, was in unserer Generation als Gabe der Zungenrede bezeichnet wird, eindeutig nicht mit dem übereinstimmt, was an Pfingsten geschah. Die Art von sprechenden Zungen, die heute geschieht, ist die unsinnige Raserei von Menschen, die von Lehren des Irrtums in Ekstase versetzt wurden. Wie viele Menschen, die in Hörweite von jemandem standen, der angeblich die Gabe der Zungenrede praktiziert, schreien aus, dass sie wunderbare Dinge über Gott, sein Werk und seine Wege gehört haben. Aber genau das war die Reaktion der Menge, als das erste bekannte Beispiel für das Sprechen in Zungen geschah. In Apostelgeschichte 2, Vers 8 bis 11, wird die Reaktion des Volkes wie folgt aufgezeichnet. Wie hören wir sie, ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind, Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin und die herweilenden Römer, sowohl Juden als auch Proselyten, Kreter und Araber, wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Ist dies die generelle Reaktion auf das heutige Sprechen in Zungen? Ich denke nicht. Was heute passiert, ist eine persönlichere Erfahrung, von der nur der Sprecher profitiert, und dann gestatten wir großzügig, dass das Ganze nicht völlig betrügerisch ist. Und doch teilt uns Paulus im nächsten Kapitel, 1. Korinther 14, mit, dass die Gabe der Zungen nur dann richtig eingesetzt wird, wenn die ganze Gemeinde davon profitiert. Darüber hinaus stellt Paulus in Vers 8 unseres Kapitels klar fest, dass die Gabe der Zungen aufhören wird. Er weiß nicht genau wann, aber dies ist eine Gabe, die ein Ablaufdatum hat. Das Argument verschiedener charismatischer Richtungen ist heute, dass Paulus in den Versen 2 und 4 von Kapitel 14 sagt, denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Aber diese Ausrufe sind keine unverständlichen Aussagen, sie sind immer noch eine menschliche Sprache, nur keiner, die jeder Anwesende versteht. Paulus sagt dies in den Versen 10 und 11. Es gibt zum Beispiel so viele Arten von Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, so werde ich dem Redenden ein Barbar sein, und der Redende für mich ein Baba. Aber ungeachtet des Streits über die Gabe der Zungenrede heute ist die Tatsache, dass die Gabe zu der Zeit existierte, als Paulus schrieb. Tatsächlich scheinen nicht wenige Menschen diese Gabe gehabt zu haben. Was war das Wesen der Gabe? Paulus spricht in unserem Vers von Zungen von Menschen und Zungen von Engeln. Viele Kommentatoren schlagen vor, dass Paulus in jedem dieser ersten drei Verse Übertreibungen verwendet. Paulus spricht bewusst von Gaben auf einem absurd hohem Niveau. Aus diesem Grund meint der Ausdruck Engelzungen nicht unbedingt eine echte Sprache. Er bringt das Konzept, in anderen Sprachen zu sprechen, auf ein albernes hohes Niveau. Es gibt alternative Interpretationen, aber ich bin hiervon überzeugt, besonders wenn wir sehen, wie Paulus in Kapitel 14 über Zungen spricht. Die Gabe der Zungenrede war die Fähigkeit, sofort eine andere menschliche Sprache zu sprechen, ohne die üblichen intensiven Jahre des Studierens. Das war die Gabe am Pfingsttag. Das sagen auch die Augenzeugen. Nun, wenn diese Gabe aufgehört hat, ist die Frage, welche Relevanz es für uns jetzt hat. Diese Frage muss beantwortet werden, bevor wir wirklich sehen können, was der ganze Vers für uns heute bedeutet. Da die Menge am Pfingsten sagte, dass sie die wunderbaren Werke Gottes hörten, können wir sagen, dass das Hauptziel dieser Gabe die leichte Verkündigung des Evangeliums an Menschen in anderen Sprachen war. Die Menge bemerkte, dass die Jünger aller Galiläa waren. Sie waren wahrscheinlich schlecht ausgebildet und sprachen ihre eigene Sprache kaum richtig. Und doch wird durch diese einfachen Männer das Reich Christi schnell aufgebaut. Warum ist das nicht überraschend? Weil Jesus selbst diese Männer und alle seine Nachfolger ausdrücklich beauftragt hatte, in die ganze Welt zu gehen und das Evangelium zu predigen. Johannes sieht die Erlösten um den Thron Gottes und sie kommen aus jeder Nation, jedem Stamm und jeder Sprache. Die Bedeutung für uns heute ist, dass der Herr Jesus es ernst meinte, dass das Evangelium bis ans Ende der Welt reicht und der Heilige Geist dies ermöglicht hat. Die einfache Tatsache ist, dass es heutzutage Sprachgruppen auf der Welt gibt, die das Evangelium nicht gehört haben, die Gottes Wort nicht in ihrer eigenen Sprache haben. Wir als Gläubiger sollten jene Dienste unterstützen, die versuchen, Gottes Wort zum Wohle aller Menschen zu übersetzen. Aber auch hier in Deutschland gibt es Millionen von Menschen, die noch nie eine klare und korrekte Darstellung des Evangeliums gehört haben. Sie müssen auch hören. Unsere Zungen, also unsere physischen Zungen, sollen eingesetzt werden, um das Evangelium bekannt zu machen. Wir sprechen vielleicht nur eine Sprache, aber es gibt Menschen, die diese Sprache sprechen und die von Christus hören müssen. Übt eure Redegabe aus, auch wenn ihr nicht die Gabe der Zungenrede habt. Aber wir müssen uns nun beeilen, zu unserem dritten Punkt zu kommen, da wir noch nicht sehr tief in unseren Text eingestiegen sind. Paulus sagt, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, wir dürfen nicht das Wenn hören und denken, dass es in dieser Angelegenheit uns Sicherheit gibt. Paulus sagt nicht, dass er eines Tages vielleicht die Gabe der Zungenrede haben wird. Ganz im Gegenteil, in Kapitel 14, Vers 18 sagt er, ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Auch stellt Paulus nicht die Echtheit oder den Ursprung der Gabe der Zungenrede in Frage, die viele in der Gemeinde in Korinth besitzen. Nein, Paulus stellt die Möglichkeit vor, dass die Gabe etwas Mangelhaftes haben kann. Die Gabe zu haben, ist nicht ganz das Zeichen der Überlegenheit, das manche gerne hätten. Ein bemerkenswerter Unterschied zwischen Großbritannien und Deutschland ist die Qualität der Autos, die gefahren werden. Der durchschnittliche Deutsche fährt ein schöneres Auto als der durchschnittliche Brite. Aber eines nervt mich wirklich. Ich fahre mit meinem Volkswagen Golf Kombi und vor mir steht ein Audi RS5 Coupé, eines meiner Lieblingsautos. Und wir fahren auf diesen langen, geraden Landstraßen. Das Tempolimit ist 100, glaube ich. Jedenfalls bummelt der Audi-Fahrer mit Stundenkilometer vor sich hin, mit 85 Stundenkilometer vor sich hin. Und ich fahre hinter diesem Auto und denke, all diese Kraft, und doch wird sie niemals richtig genutzt, solange diese Person hinter dem Lenkrad sitzt. Es ärgert mich ein wenig. Um ehrlich zu sein, ärgert es mich sehr. Ich weiß, dass wir sicher fahren und die Straßenverkehrsregeln einhalten müssen. Aber wirklich, wenn du mit 85 Stundenkilometer fahren willst, reicht ein Dacia. Wir entschuldigen uns bei allen Dacia-Fahrern. Der Audi-Fahrer hat in meinem Szenario eigentlich dieses Auto nur als Statussymbol. Nicht, weil er den donnernden V8 sinnvoll einsetzen wird. Aber der Apostel Paulus ist offensichtlich ähnlich frustriert mit denen, die die Gabe der Zungenrede in Korinth haben. Sie sehen ihren Besitz der Gabe eher als Statussymbol, als ein mächtiges Werkzeug im Dienst. Lasst uns hier ganz deutlich sein, der Heilige Geist hat beim Spenden dieser Gaben keinen Fehler gemacht. Wie wir bereits sagten, missbraucht der gefallene Mensch gewöhnlich die Gabe, die Gott gibt. Paulus vergleicht die Art und Weise, wie die Gabe der Zungenrede verwendet wird, mit einem tönenden Erz oder einem schallenden Zimbel. Lauter und nervige Instrumente. Aus irgendeinem Grund, den nur sie kannten, beschlossen mein Bruder und seine Frau, meiner lebhaften Nichte Jessica, zu ihrem 4. Geburtstag ein Schlagzeug für Kinder zu schenken. Weniger als 5 Minuten später erkannten sie ihren Fehler. Aber so waren die korinthischen Christen bei der Ausübung der Gabe der Zungenrede. Bestenfalls waren sie laut, schlimmstenfalls waren sie regelrecht anstößig. Aber Paulus verwendet sich liebenswürdigerweise selbst als Beispiel, anstatt mit dem Finger auf andere zu zeigen. Er sagt, wenn ich spreche, ich bin wie dieser lauten und im Grunde nutzlosen Instrumente. Aber noch einmal, der Geber ist gut und die Gabe ist gut. Was die Situation verdirbt, ist ein Mangel an Liebe. Es ist die Liebe, die der überlegene Weg ist. Es ist Liebe, die ein tönendes Erz zu einer Äußerung macht, die Gott verherrlicht. Es ist Liebe, die eine schallende Zimbel in Worte verwandelt, die unsere Mitmenschen herausfordern, zurechtweisen, ermutigen und erbauen. Liebe lässt Dinge funktionieren. Wenn es einen Titel für dieses und die nächsten zwei Predigten geben würde, wäre es, dass Liebe bewirkt, dass Dinge funktionieren. Natürlich sprechen wir mehr von der Frucht des Geistes als von den Früchten des Geistes. Sie sind nicht als Dinge anzusehen, die wir nach Belieben auswählen können. Dennoch ist die Frucht, die die List anführt, die ersten Früchte des Geistes sozusagen, Liebe. Geistliche Frucht sollte geistliche Gaben lenken. Dies gilt bis heute. Dient einander durch die Liebe, sagt Paulus den Galatern. Aber ihr wisst, dass diese Haltung das gesamte Neue Testament durchdringt. Jesus gibt bestimmte Gebote, um einander zu lieben und zu dienen. Wir sehen es in den frühesten Tagen der Kirche in die Praxis umgesetzt, wie in der vorherigen Kapiteln der Apostelgeschichte aufgezeichnet. Jakobus, Petrus und Johannes geben alle praktische Beispiele und Ermahnungen zum Lieben in Wort und Tat. Wenn die korinthischen Christen wirklich jemand sein wollen, der es wert ist, bemerkt zu werden, sollten sie dies durch ihre liebevolle Ausübung der geistlichen Gaben tun. In der Gebetsstunde am Mittwoch zeigte uns Pastor Tobias, dass dies etwas war, für das Philemon weithin bekannt war, seine praktische Liebe, die er den Heiligen gegenüber zeigte. Und Pastor Tobias führt fort, dass dies etwas war, worüber gesprochen wurde und das eine große Quelle der Ermutigung für diejenigen war, die es hörten. Ich frage mich, ob sich einige der korinthischen Christen getadelt fühlten, als sie hörten, dass über Philemon weithin davon gesprochen wurde, während ihre eigenen Ambitionen, großartig zu sein und anerkannt zu werden, trotz ihrer großen geistlichen Gaben, fehlschlugen. Aber wir müssen dies auf uns selbst anwenden. Wir haben klargestellt, dass die wundersame Natur der Gaben nicht länger ein fester Bestandteil des kirchlichen Lebens ist. Wir würden jedoch an unsere Verpflichtung erinnert, den Dienst zu unterstützen, das Evangelium bis ans Ende der Welt zu tragen. Und wir wurden an unsere eigene Verantwortung erinnert, das Evangelium zu predigen, wo immer Gott uns die Gelegenheit gegeben hat. Aber auch dies muss von Liebe regiert werden. Wenn wir das Evangelium predigen, muss es durch Liebe motiviert sein. Wenn wir sündige Männer und Frauen auf ihre Verlorenheit aufmerksam machen, auf den Zorn Gottes gegen sie, darf es keine Freude sein, wenn wir daran denken, dass sie ewige Qualen leiden werden. Wir sagen diese Dinge in Liebe und versuchen sie auf den liebenden Erlöser hinzuweisen, der uns erlöst hat. Das ist Christus ähnlich. Jesus selbst war voller Mitgefühl, als er die Verlorenen sah. Liebe wird unsere Arbeit für den Herrn stärken. Liebe wird unseren gegenseitigen Dienst stärken. Die Liebe wird unsere Evangelisierung Echtheit verleihen. Liebe lässt Dinge funktionieren. Wenn wir zum Tisch des Herrn kommen, muss ich diese Frage stellen. Was war es, dass Gott den Vater motivierte, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat? Sehen wir nicht, wenn wir zum Tisch kommen, die Liebe an ihrem Höhepunkt? Möchtest du wissen, wo du die Liebe finden kannst, die deinen Dienst stärkt? Schau zum Tisch hin. Lieber und gläubiger Freund, du hast gehört, wie der Mensch die Gaben missbraucht, die Gott gibt. Gottes größte Gabe ist die Gabe seines Sohnes, die Sünden aller zu tragen, die auf ihn vertrauen werden. Ich bitte dich, diese Gabe nicht zu missbrauchen. Zu diesem Zeitpunkt darfst du nicht dem Tisch nicht nähern, aber sieh von Weitem das Ausmaß der Liebe Gottes. Such den Herrn, während er sich finden lässt. Ruf ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlässt seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen. Und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Amen.